Wenn ich das hier google, dann zeigt er mir hier eine solide 1,3 an und eine 5,4 auf IMDb. Alter Schwede, ey.
So richtig Steven Pick.
Yo, ihr lieben Leute da draußen, hier sind wir wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast Steven Spielberg ist wieder am Start und ich habe zwei kongeniale Mit-Hosts mitgebracht für diese Folge. Sandro, hallöchen.
Hi, guten Tag. Ich bin so selten da, deswegen weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Und Mo, du bist auch da, haben wir schon gehört. Du hast dich schon gerade echauffiert, dass ich hier dieses doppelt gemoppelte Mit-Hosts genannt habe, ne? Aber manchmal passieren einfach Dinge.
Naja, du bist der Lehrer von uns beiden, du wirst das schon wissen.
Die Laune ist super, das hört man schon richtig raus. Der Mo hat Zahnschmerzen, ich bin erkältet und Steven hat Urlaub.
Nee, mein Urlaub ist seit heute vorbei.
Das ist ja noch schlimmer.
Deswegen, ich bin gar nicht mehr gut gelaunt.
Ja, siehst du?
Das ist vorbei.
Wir hoffen, das steckt nicht so gut an, also steckt nicht so sehr an. Also
ja,
muss ja. Wir werden die Laune jetzt wieder einfach nach oben kriegen, oder?
Ja, wir machen auf jeden Fall eine ganz tighte Folge hier. Wir wollen gar nicht lange rumlabern, weil der Mo, da muss wieder die Wärmflasche auf seine Wange legen. Und das ist auch in Ordnung. Wir fühlen mit dir, ja. Auch wenn du mal links und rechts eine von uns in die Leberregion bekommst. Aber so ist das hier, das weißt du ja. Ich glaube, dir könnte auch in dieser Situation in keinster Art und Weise das Elixier irgendwie helfen. Nee. Obwohl, vielleicht geht es dir sogar besser.
Ne?
Ja, auch für die.
Keine Ahnung.
Man weiß es nicht genau. The Elixier, ein neuer Film, ich glaube, indonesischer Abstammung.
Da brauche ich auch nicht mehr googeln jetzt. Gut.
Ist ein Zombie-Film. Es ist mal wieder ein Zombie-Film.
Woo!
Geil. Ich dachte mir, wird mir prominent angeboten auf Netflix und probierst du einfach mal, ohne groß zu gucken, ob das Ding gut ist oder nicht. Und was soll ich sagen? Der Film könnte auch heißen, dumme Menschen machen dumme Entscheidungen am laufenden Band. Es ist wirklich, wie man sowas schreiben kann und dann am Ende sagt, jo, genau so machen wir das. Es ist auf jeden Fall schon einzigartig. Der Film ist auch nicht irgendwie sonderlich gut inszeniert. Es gibt natürlich die obligatorischen Drohnenshots hier und da und ab und an gibt's ein paar, ja, schon rasante Szenen, sag ich mal. Aber wenn ich jetzt einen Zombie-Film gucke, dann will ich irgendwas haben, was mich überrascht. Irgendein toller Kill oder irgendeine tolle Szene, die ich so noch nicht in anderen Filmen gesehen habe, und das bekommt man hier halt einfach nicht. Und storytechnisch braucht man jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Es geht halt um irgendeine Firma, die das Elixier erstellt hat und nennt es, also wirklich marketingtechnisch ein absoluter Coup, nennt es das Kräuter-Elixier. Ja, also das ist Wahnsinn. Ist so ein Schönheitsding soll das eigentlich sein, ne? Aber verwandelt halt die Leute in Zombies. Und dann gibt's hier zwei unterschiedliche Familien, die irgendwie zusammenkommen und die eine ist an dem einen Ort, die eine an dem anderen. Die sind aber nicht so weit voneinander entfernt, die Orte, und die müssen irgendwie zueinander finden. Das ist so ganz grob. Die Story ist aber völlig egal, weil man will ja eigentlich nur Zombie-Action haben. Und wie gesagt, also wenn man des Zombie-Genres noch nicht komplett überdrüssig ist, dann kann man sich den anschauen, weil der jetzt auch nicht komplett blöd ist. Aber wie gesagt, also man muss schon mehr als nur ein paar Augen zudrücken. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt so eine Szene, wo die sich in ein Auto retten. Vor ihnen sind Zombies und dahinter ist jemand, dem sie Bescheid geben will. Hier, ich bin hier drüben. Was glaubt ihr, was sie macht?
Sie geht aus dem Auto oder macht die Scheibe runter.
Sie nimmt die Hupe. Was natürlich alle Zombies auf sie lenkt, so aufmerksamkeitstechnisch. Und du so denkst so, ja, Alter, ey, das ist, also selbst wenn es in diesem Universum vielleicht irgendwie keine Zombies gibt oder so und man noch nie davon gehört hat, allein der gesunde Menschenverstand verbietet einen diese Aktion. Aber gut.
Aber das ist lustig. Also das Elixier ist auch so. Das klingt wie das blaue Medikament bei die Dinos, weil es blau ist, weißt du? Also Hauptsache irgendwie das, wir nennen es einfach das Elixier.
Das ja, und es ist auch noch wirklich so Kräutergrün halt natürlich, ne? Also es ist wirklich.
Das ist das, was unser Chef auf dem Wacken die ganze Zeit getrunken hat. Das muss das sein, ja. Egal.
Der geht fast zwei Stunden.
Das ist ja, bei indonesischen Filmen immer so eine solche, ne? So. Die gehen immer so lang.
Wenn ich das hier google, dann zeigt er mir hier eine solide 1,3 an und eine 5,4 auf IMDb. Alter Schwede, ey.
So richtig Steven Pick. Ey, Mo, wir haben jetzt gerade unser Frankenstein-Spezial abgeliefert und das war ja viel Rewatches, Nachholen, was auch immer. Mir kraut's schon richtig, wenn wir mal ein Zombie-Special machen, was ich da alles für Gurken schauen muss.
Oh, da
auf Sorgen. Jeden Fall kannst du dir auf die Liste dann schon mal das Elixier schreiben, so als moderner Vertreter.
Ich bin tatsächlich in dem Genre nicht besonders gut vertreten. Das Zombie-Special wirst du mit Steven machen müssen.
Ja, super. Hat er also den ersten Pick geliefert.
Ich habe die Klassiker gesehen und dann jetzt halt das, was unser Freund Danny Boyle gemacht hat, und dann hört's auch schon auf.
Na, aber Steven hat ja nochmal richtig schönes Zombie-Action zum Jahresende, weil der hat ja auf seiner Liste noch zwei große Vertreter des Jahres, die er gucken muss.
Ja? Das ist Zombie. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, 28 Years Later und so. Last of Us.
Ja, das war ja nochmal richtig untot bei ihm.
Ja, ja. Nee, das ist ein langer Sonntag und dann ist das durch. Kriegst du ja, also 28 kannst du jetzt ja schon online käuflich erwerben.
Ja, das kriege ich noch hin bis Ende des Jahres. So, ich habe noch so einen Film dabei, wo ihr schon gesagt habt, das ist ein typischer Steven-Pick. Man guckt auf das Cover und denkt sich nur, warum sollte man das anmachen? Und ich dachte mir einfach, 90 Minuten klingt solide, also nach einer Story, die man schon 10.000 Mal gehört hat. Es geht um einen kleinkriminellen Fahrer, der halt immer angeworben wird, wenn irgendwo irgendwelche Dinger starten, und er bringt die Leute dann in Sicherheit. Und bei dem einen Gig, den sie da jetzt haben, geht halt was schief. Und er hat dann einen von diesen beiden, die das durchgezogen haben, bei sich dann im Auto sitzen und kriegt einen Anruf von seinen Auftraggebern, dass er eben diesen jenen abliefern soll, weil der Scheiße gebaut hat, und soll dann da irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Und auf der Fahrt dahin lernen die sich halt so langsam kennen, und die Hauptfigur, gespielt von Barry Pepper, der das wirklich großartig macht, also so ein gnasseliger Typ, der eigentlich mit niemandem reden will, und der Typ, der neben ihm sitzt, den er da abliefern soll, das ist so ein Jungspund, und der quatscht die ganze Zeit und fragt ihn immer wieder Dinge, und er wiegelt immer wieder ab, und man kann sich jetzt schon vorstellen, so langsam taut er aber ein bisschen auf und er lernt ihn kennen, und ihm kommen dann Zweifel, ob er ihn abliefern sollte oder nicht. Und ob er wirklich das gemacht hat, was seine Chefin ihm da halt sagt. Und das Ganze gipfelt dann natürlich in so einer Szene, wo man dann halt mitbekommt, was ist wirklich passiert, was hat er gemacht und liefert er ihn ab oder nicht. Darum geht's dann. Und ich finde, der Film hat eine ziemlich coole Atmosphäre, das hat mir gefallen. Es wird sehr viel geredet, es ist wenig Action. Aber auch das hat mich eigentlich nicht sonderlich gestört. Ich habe halt diese Atmosphäre einfach eingesogen. Und es gibt, ja, genauso. Und es gab eigentlich nur eine Situation, wo ich so dachte, das war irgendwie eine komische Szene. Da hätten sie irgendwie ein bisschen besser schreiben können. Und Sam Neill gibt sich ja auch die Ehre. Spielt auch eine kleine Rolle. Und von daher ist das ich finde, ein kleiner, feiner Gangsterfilm, wenn man das so sagen möchte. Ich fand den wirklich nicht schlecht, den kann man sich mal geben, ist deutlich besser als andere B-Movies dieser Art.
Okay, ich habe Fragen. Also erstmal, die erste hast du schon beantwortet. Das Cover sieht ja aus wie so ein B-Movie-Actioner. Und da hast du ja schon gesagt, das ist eigentlich false advertisement, das ist ein Road-Movie eher, so ein atmosphärischer, mit wenig Action. Okay. Das heißt, der ist Action-Fans nicht zu empfehlen, oder ist das einfach nur, es ist schon hart, aber wenig dosiert? Also ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich den gucke. Deswegen, ich brauche jetzt also das Fünkchen noch.
Also wenn jemand jetzt wirklich sagt, er will einen B-Movie-Actioner sehen, dann würde ich sagen, nein, dafür ist es zu wenig, und dafür ist das andere, nimmt das zu viel Raum ein. Es gibt hier und da Action-Szenen und so Aufeinandertreffen. Es gibt am Ende eine Verfolgungsjagd, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Also dafür brauchst du den Film nicht gucken. Wenn dir das andere zusagt, was ich dir jetzt gesagt habe, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall schon wert, da mal reinzuschauen. Weil, wie gesagt, ich fand gerade den Hauptdarsteller, Barry Pepper, den fand ich super. der andere Typ, dieser Jungspund, so ein bisschen so ein geleckter Typ, sieht ganz gut aus. Und man fragt sich halt wirklich, hat er das jetzt gemacht? Hat er Dreck am Stecken oder nicht? Hm. Weiß nicht, mir hat das gefallen. Und 1,5 Stunden ist auch schnell weggeguckt. Ich finde, das kann man machen.
Ich habe jetzt gehofft, sagst du was, am Ende gibt es einen Twist. Wo gibt's denn? Wie bist du auf den Film gekommen?
Es gibt am Ende tatsächlich einen Twist. Kein Scherz.
Okay.
Ich hatte irgendwie Zeit. Ich hatte ja Urlaub und dachte mir, okay, ich hatte jetzt schon was geguckt. Ich will jetzt noch irgendwas Kurzes. Hab nichts auf meiner Liste gehabt und habe dann einfach mal geschaut, was sie bei Wow gerade im Angebot haben. Und wurde mir da vorgeschlagen und dann habe ich den einfach angemacht.
Okay, und jetzt die letzte Frage. Hast du den Titel des Films genannt? Oder ist das wieder so eine Steven Inception gewesen? Ja?
Bring him to me. Ich glaube, relativ am Anfang.
Ach so, okay, alles klar. Nee, gut, alles klar. Kommt mal so ganz vorsichtig auf die Liste. Klingt gar nicht so schlecht.
Bring den mal rüber.
Sagst du. Oder habt ihr denn noch so richtig Telefone zu Hause? So analoge Telefonbuchsen, Klingeldinger? Nee,
also ein Dekorstück habe ich aus Bakalit. Das ist hier noch, aber keins, das
also ich,
geht.
Ich vermisse ja und mein altes Elternhaustelefon, ja, das war so ein grünes mit Tastenfeld und Kordel. Aber wir haben auch gar keinen Festnetzanschluss mehr. Also dann haben wir den vor unserer letzten Wohnung, haben wir dann auch gesagt, da rufen nur noch unsere Eltern an, wenn überhaupt.
Und wer will das? Ja, deswegen, genau.
Da rufen nur gruselige genau. Personen an, so sieht's doch aus.
Ja. Und deshalb abschaffen, damit die sich nicht mehr melden können, ja, bei mir.
Genau.
Genau, ja, gruselige so Personen rufen auch auf dem schwarzen Telefon an. Das wissen wir ja jetzt seit, wann kam der erste Teil? Irgendwann in Corona, Black Phone mit Ethan Hawke. Und hat sich trotz der Pandemie zu einem so ein Sleeper-Horror-Hit entwickelt.
Trotz und, oder wegen, ne?
Bitte?
Trotz oder wegen, ne?
Das kann man tatsächlich bei dem Genre nicht so richtig sagen. Das stimmt natürlich, wobei der ja durchaus eine Kinoauswertung hatte und auch da ganz gut lief. Können wir jetzt nicht ergründen, mal gucken, wie der zweite Teil Black Phone 2 läuft, um den es hier gehen soll. Und Mo und ich haben den gesehen. Mo, wie fandst du denn? Also du hast ja das auch so ein bisschen, hast mich auch so ein bisschen angefeuert, den jetzt noch zu schauen. Schließe daraus, dass du den ersten gut fandst.
Ja.
Kann mich nicht mal ganz dran erinnern.
Mhm.
Okay.
Also heute, das muss man bei euch ja immer sagen, heute sage ich, ich fand den gut. Ich glaube, ich habe das damals auch schon gesagt, aber ihr habt ja die Nägel schneller in der Halter, als ich gucken kann. Ich besitze den auch. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich den Film gut finde. Ich kaufe nur, wenn ich besitzen möchte und nochmal gucken will. Und ich mochte den. War gut inszeniert. Hat ja Scott Derrickson gemacht, den ersten. Ich mochte auch seinen Sinister. Sein Doctor Strange ist strange. Ja. Kannte auch natürlich die Kurzgeschichte und fand das super. Ich mochte das.
War das der Sohn von Stephen King oder wie war das? Mhm.
Joe Hill, ja.
Mhm. Okay. Ich fand den ersten Teil ja als Horrorfilm ziemlich mau, ne, aber das liegt
ja.
Das meinte ich auch so mit falscher Werbung. Deswegen muss man da zweimal fragen, weil der wurde schon als so der neue Slasher vermarktet. Das ist er halt nicht.
No.
Und ich fand Ethan Hawke wie wahrscheinlich alle ziemlich cool in der Rolle. Es gibt halt diese eine Szene, wo er in der Küche sitzt mit der Maske auf und dem Gürtel in der Hand, oberkörperfrei. Mhm. Die hat sich so eingebrannt. Die fand ich wirklich ziemlich bedrohlich einfach auch, weil man durch die Maske ja nicht sieht, ist der wach, spielt er dem was vor und das hat er irgendwie was. Und dieses übernatürliche Element, ne, mit dem Jungen, der dann vom Grabber in den Keller gesperrt wird und dann durch das schwarze Telefon eben die Stimmen der vorherigen Kinder, also Opfer des Grabbers hört. Das war ja aber im ersten Teil, ich habe den jetzt nicht nochmal aufgefrischt, Mo, das war doch eher so ein, also ich habe nicht das wahrgenommen, als hätte das wirklich eine übernatürliche Ebene. So wie jetzt der zweite Teil, der ja völlig all-in geht, was das betrifft.
Wieso das? Wie, wenn nicht mit übernatürlich, willst du denn erklären, dass ein Junge Toten hört?
Also, nee, ich habe das eher so ein bisschen... Da. Ja, aber das wurde ja nie... Es hat ja nur er gehört, ne? Also ich habe das immer so ein bisschen...
Weil ja auch nur er da war. Also wer hätte... Ja, also das ist schon übernatürlich, er kann Geister hören und seine Schwester kann Dinge sehen. Die haben beide das Shining, wenn du so willst. So.
Ja gut, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil das Shining ja auch nicht so greifbar ist. Und
ne,
sehr
das genau, wird, ja. Also wir reden über den zweiten Teil, da geht das ganze Ding weiter, 4 Jahre später, die sind alle ein bisschen älter geworden. Und wir wissen, Spoiler für den ersten Teil, Achtung, ausschalten.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Nein, noch da? Gut. Also, der Grabber kann ja nicht mehr sein im zweiten Teil. Und siehe da, er kann doch sein. Und warum kann er sein? Weil wir natürlich dann, das Übernatürliche wird hier deutlich, deutlich mehr in den Vordergrund gerückt. Beziehungsweise, es wird dir einfach mit einer roten Kelle direkt auf die Schnauze gehauen, während es im ersten Teil noch so aussah, beziehungsweise du dir nicht so genau erklären kannst, warum kann seine Schwester, warum findet sie das Haus, warum ist dies, warum ist das? Sowas. Man kann auch den ersten, finde ich, mit dem zweiten Teil auch nicht so richtig vergleichen. Man kann den, also wenn du den ersten doof fandest, dann wirst du mit dem zweiten nicht glücklicher, weil der macht vieles, was wir tatsächlich schon mal irgendwie gesehen haben. Der macht auch ein paar Sachen, die sind albern. Uns wird die Geisterwelt ja auch nicht erklärt. Das ist halt eben so. Aber ich mochte den. Ich fand da viel Schönes dran. Ich finde, atmosphärisch knüpft er gut an den ersten Teil an. Der hat einfach, Derrickson hat ein schönes Gespür für Timing und so. Und das Setting in diesem Sommercamp im Winter ist halt auch irgendwie geil. Wir mögen ja Winterszenario einfach. Mhm. Und dann die Idee, ich heb jetzt mal so ein bisschen ab, Dantes Idee des 9. Zirkels der Hölle zu wählen, in dem die Hölle nämlich Eis ist, ein gefrorener See. Finde ich, das ist eine geile Idee. Hier ist alles Eis und es ist kalt und es tut weh. Und ich, wie gesagt, ich mochte das. Also auch die, wir kriegen ja jetzt mehr von Madeline zu sehen, also Gwen in diesem Teil, wo wir im ersten Teil beide quasi, na, also wo im ersten Teil der Junge ja, glaube ich, mehr Rolle gehabt, die Schwester war dann der Nebenplot. Hier ist die Schwester so der Hauptplot und der Junge ist der Nebenplot. Und wenn du nicht von Anfang an schluckst, dass der Sachen hört, die kein anderer hört und dass sie Sachen sieht, die kein anderer sieht und dass sie dann auch noch in ein Camp fahren, dass in der Familie irgendwie eine historische Geschichte hat, dann lass es einfach. Also dann nicht gucken. Aber Ethan Hawke ist einfach immer ein Blick wert. Und vor allem in so einer Rolle, weil das einfach konträr zu dem ist, was man ihn, wo man ihn sonst sieht. Ne? Wenn du dir Richard Linklater Film anguckst mit Ethan Hawke in Hauptrolle und dann siehst du ihn hier als Grabber, ist halt irgendwie geil.
Ja. Also ich bin mir super uneins bei dem Film. Also, weil du sagtest ja gerade, jemand, der den ersten nicht mochte, wird doch den nicht mögen. Ich würde mich jetzt nicht zu der Gruppe an Menschen zählen, die den ersten nicht mochten. Ich fand den halt total okay. Mhm. War für mich halt aber so ein Mainstream-Horrorfilm, der eher so in die Conjuring-Richtung, habe ich den so ein bisschen so vermarktet, weißt du, gefühlt.
Kann ich,
ne?
Ab.
Mhm. Absolut in Ordnung. Weil, also, was ich damit meine, ist so Jumpscare-Horror, der aber nicht wirklich tiefer in die psychologische oder körperliche Substanz geht. Also, so, und so ist The Black Phone, finde ich. Also, ich glaube, wenn man da miese Erfahrungen hat, dann ist das auch ein Film, der dich richtig treffen kann. Aber gerade, das war alles sehr, sehr in der Oberfläche. Und dass der, und ich würde jetzt aber sagen, der zweite hat mir persönlich vielleicht auch deswegen viel, viel besser gefallen, weil ich habe gar nicht so einen Film erwartet. Also ich würde sogar sagen, dass jemand, also für sich genommen ist Black Phone 2 eigentlich sogar eine, fast, also ich will nicht sagen Verrat am ersten Teil, aber es ist schon ein ganz anderer Film. Also ich glaube, wenn du den ersten richtig mochtest, kannst du vom zweiten durchaus enttäuscht sein, weil der geht ja eher in so eine Nightmare on Elm Street Richtung. Alles ist, er greift dich halt aus den Träumen an und es führt, das fand ich so ein bisschen, naja, nicht unfreiwillig komisch, aber es hatte schon ein bisschen, ne, du musst das halt auch ertragen können, dass jemand, dass der Grabber, ne, wenn er sie angreift, und die anderen das sehen in dem Camp, dann kämpft sie halt mit der Luft. So, das ist halt so diese Komponente geht ja all in. Und das wirkt manchmal schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen trashig, aber komisch einfach, also ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ich mochte das aber trotzdem, gerade wie es im Finale dann einfach zusammenläuft, so auf dem Eis, ne? Dass generell welches Setting oder also welches Fortbewegungsmittel der Grabber da überhaupt nutzt, fand ich einfach cool. Und auch die Art und Weise, wie er seine Kraft erhält und verliert dann auch wieder, fand ich einfach irgendwie kreativ. Was ich jetzt nicht gebraucht hätte, ist, dass er das natürlich wieder alles, so wie, das hatten wir ja schon bei den Halloween-Filmen, ne? Alle sind dann plötzlich miteinander irgendwie verwandt, verschwägert und sind deswegen mit, also nicht, oder irgendwie miteinander verbunden. Und der Grabber war schon in der Vergangenheit mit der Familie irgendwas und dann wird da wieder so ein Fass aufgemacht, wo ich finde, das hätte es vielleicht alles gar nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Und das Ende sagt mir auch so, die Produzenten wollen zumindest ein bisschen mehr noch davon. Vielleicht wollen sie auch eine neue Horror-Ikone schaffen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Black Phone 10 braucht, Resurrection. Mhm. Werden wir sehen. Ja. Aber ich mochte wirklich sehr. Also ich mochte den viel mehr als den ersten Teil. Darauf wollte
ich eigentlich nochmal hinaus. Also ich sage dann nochmal ganz klar an die, die den bisher noch nicht gesehen haben. Black Phone ist der Freddy Krüger Film, den wir nicht bekommen haben und den wir aber durchaus brauchen können, weil es einfach, da sind ganz viele Elemente, die sind gleich. Das kann man dem jetzt vorwerfen, aber wann gab es den letzten Freddy-Film? Muss man ja auch mal fragen. Ne? Das war ein Ding in den 80ern und der Grabber ist halt jetzt die neue Variante. Du kriegst viele Elemente, die gleich sind. Die Jugendlichen kämpfen zurück und so. Das kennen wir auch von früher. Du hast hier eine albtraumhafte Atmosphäre, aber trotzdem ist das bodenständig, weil du das nachvollziehen kannst mit so großen Teilen. Und sogar die eine oder andere Szene ist ja auch unfreiwillig komisch. Also wenn der Grabber mit seiner Maske und dann ist die Maske halb ab und dann hat er hier unten so ein Zombie-Gesicht und so. Das ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen ulkig. Insofern... Genau. Hat er mich an der, genau an der richtigen Stelle hier zur Halloween-Zeit abgeholt. Wegen mir können sie ruhig noch einen dritten oder vierten machen. Das passiert sowieso. Der ist doch recht erfolgreich. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was.
Also ich muss ja sagen, dass die Filme mich komplett kalt gelassen haben. Auch damals der erste hat mich, der ist praktisch an mir vorbeigegangen. Ich wusste, dass er existiert, mehr auch nicht. Ist halt insgesamt nicht so mein Genre, aber ich finde es durchaus interessant, was ihr jetzt zu den Filmen erzählt habt, weil ich kann mich auch nicht mehr an das Review vom ersten erinnern. Kann sein, dass das eine Folge war, in der ich nicht dabei war. Und es klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Und auch dieser Vergleich hin zu Freddy Krüger, wobei ich mich jetzt hier auch outen muss, ich habe tatsächlich keinen Freddy Krüger Film gesehen, nicht einen einzigen.
Ja, dann war's auch, du bist nicht allein. Ich habe auch nur den ersten gesehen und Freddy vs. Jason. Das ist ein ganz großes Loch in meiner Horrorfilm-Historie.
Ach so. Okay. Freddy vs. Jason habe ich, glaube ich, auch gesehen.
Ja, den damals, hat jeder gesehen rauskam. Damals in unserem Alter.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Was ich mich jetzt bei diesen beiden Horror-Monster-Bösewichten frage, könnte man die eigentlich mit einem Haus aus Dynamit in die Luft sprengen? Würde das funktioniert?
Steven, der eine Überleitung. Okay, das würde vielleicht, das würde bei dem Grabber auf keinen Fall funktionieren, aus genannten
aus Gründen.
Ich wollte noch sagen, Steven, deine alte Formel, der Film war zu lang. Ich finde, der hättest du locker 15 Minuten rausschneiden können. Der hat sich länger angefühlt als 2 Stunden, obwohl er nur 100 Minuten ging. Mhm. Das war ein bisschen schade, aber er sieht richtig geil aus. Auch dieser Switch zwischen dem Setting, was halt normal gefilmt ist, und immer dieser Polaroid-Look da.
Das war cool. Kameratechnisch macht er tolle Spielereien. Die können einem auch auf den Sack gehen. Ich fand das gut. Ich habe den auch schon bestellt. Also insofern geht der auch in meine Liste. Und Steven, wenn du dein Horror noch ein bisschen auffrischen willst, dann schau dir doch einfach mal von Scott Derrickson auch Sinister an, denn der gilt tatsächlich als einer der verstörendsten Horrorfilme aller Zeiten.
Warum soll ich denn, ja?
Weil du so ein Schisser hoch drei.
Weil es Quatsch ist, das ist eine Gurke. Also es ist keine Gurke, der geht schon, der ist aber bei weitem nicht der gruseligste.
Naja.
Das haben sie doch irgendwie an der Herzrate oder irgendwas gemessen, ne?
An der rasenden Herzrase.
Rasendes Herz, aber da haben wir doch wieder die Überleitung. Hattet ihr eins bei House of Dynamite? Steven?
Ja, hatte ich. Also auf jeden Fall im ersten Drittel des Films. Also das hat mich komplett in den Sitz gedrückt. Ich fand das grandios. Also dass man da, man wird ja direkt reingeworfen in diese Situation. Die USA bemerken in ihrer Kommandozentrale des Weißen Hauses, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Raum dort heißt, dass eine Rakete im Anflug ist. Auf einmal ist sie da, in 19 Minuten soll sie einschlagen und am Anfang weiß man nicht, wo soll sie einschlagen. Dann wird erst geguckt, ist das jetzt ein Versehen, ist das ein technischer Fehler. Irgendwann weiß man, nee, das ist wirklich eine Rakete, man weiß immer noch nicht, wo sie herkommt, man versucht sie abzuschießen, dann funktioniert das nicht und dann wissen sie, die schlägt irgendwo auf dem Festland ein und irgendwann ist klar, die schlägt in Chicago ein. Und da würden 10 Millionen Menschen und plus sterben. Ja. Und diese Ausnahmesituation, ja, was dann da vor sich geht, wie die Leute reagieren, was alles für Hebel in Gang gesetzt werden, das hat mich richtig, richtig gefangen genommen, weil es halt geil inszeniert ist, weil die Schauspieler super sind. Und dann nach dem ersten Drittel kommt halt sozusagen der Kniff des Films, dass wir dann die gleiche Situation nochmal aus einer anderen und auch nochmal aus einer dritten Perspektive sehen. Und da, also ich vermute jetzt einfach mal, dass ihr das bis dahin ähnlich gesehen habt. Das würde mich wundern, wenn ihr das völlig anders wahrgenommen habt. Aber könnt ihr ja gleich darlegen, Mich würde jetzt interessieren, wie ihr die Drittel 2 und 3 dann bewertet und den Film als Ganzes.
Und du hältst uns das noch ein bisschen vor, ja? Du verrätst
ich halte euch das noch ein bisschen
Fieslinge.
Vor.
Okay. Naja, ist schon relativ, also ich denke, das macht er schon aus Gründen. Ich wusste das nicht mit dieser Dreiteilung. Ich habe den einfach geguckt und dann dachte ich mir, das ist ja seltsam. aber ich mochte das trotzdem. Also ich mochte diesen erstmal generell diese nukleare Bedrohung ist gerade ja auch wieder in all unseren Köpfen. Was ist da jetzt möglich mit den ganzen Idioten an der Macht? Und da fand ich schon mal gut, dass die ersten 45 Minuten eben kein Actionfeuerwerk sind, sondern einfach so ein nüchterner beobachtender Blick in die Schaltzentrale da mit Schauspielern, die man toll findet, die hier gar nicht viel Raum kriegen, weil halt die Emotionen schon so ein bisschen auch auf der Strecke bleiben soll, weil die haben alle schließlich einen Job zu machen und wir wollen ja sehen, wie da so die Abläufe sind. Das Wechseln dann zu 2 und nachher zu 3, und das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Idris Elba als Präsident hier aufspielt.
POTUS!
Ja, also...
Ich finde diese Abkürzung finde ich so super, POTUS.
Also ich fand das gut, komplett gut. Also Rebecca Ferguson sehe ich ja sowieso immer gerne. Wisst ihr ja, Idris Elba müsste mehr und bessere und geilere Rollen haben. Hier ist es halt so ein bisschen so, dass der US-Präsident da so in Teilen so ein bisschen deplatziert wirkt. Das soll aber auch so ein Abstand sein, den wir bekommen sollen, glaube ich, weil der Film ist von Catherine Bigelow, ist der erste Film seit 2017 wieder. Und die interessiert sich halt weniger für die Emotionen als für die Prozesse und das, was die Leute jetzt erwarten. Was ist der nächste Schritt? Ich fand das spannend, fand das auch faszinierend, fand das auch entfremdend, weil ich mich dann die ganze Zeit frage, würde das wirklich so ablaufen? Wäre das wirklich auch so starr in diesem Gerüst? Und wie wird es dann ausgehen? Ne? Das ist ja gerade der spannende Teil, der dann übrig bleibt. Wir sehen halt alles und es wird alles mit einer Nüchternheit fast didaktisch irgendwie so betrachtet, dass wir teilnehmen dürfen. Wir sind in den Räumen, wir laufen mit dem Präsidenten mit, der sich auch noch Rat holt bei seiner Frau, die auf einer Safari ist offensichtlich oder irgendwie so irgendwas woanders in Afrika. Ich fand dieses Gleichgewicht gut. Also ich fand ihn durchaus spannend, die ganze Zeit. Als er zu Ende war, habe ich auch gedacht, ach, guck, jetzt ist er zu Ende. Der hat keine Längen für mich gehabt, fand, das ist ein beeindruckender Film, ist ein guter Thriller. Sicherlich nicht die beste Arbeit von Catherine Bigelow, aber ist auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Arbeit für Filme dieses Jahr.
Also, Situation Rumor heißt der. Steven, weil du erst gefragt hattest. Ja, ich schließe mich an, Rebecca Ferguson sieht jeder gern. Aber auch... wie hieß er? Jared Harris fand ich sehr, hatte eine kleine Rolle, ist aber, fand ich auch, sticht immer heraus. Aber an sich muss man sagen, auch wenn man viele, selbst Kathleen Dewar oder Dever, wie sie heißt, rennt mal eine Sekunde durchs Bild. Das ist ein Ensemble-Cast, ja, aber kein Ensemble-Film, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Idris Elba sticht halt hier noch heraus als Präsident, weil wegen der Rolle, und das zirkuliert ja immer ein bisschen auch um ihn herum, weil natürlich alle über die Skype-Konferenz, sage ich jetzt mal als Millennial, auf sein Go warten. wie soll ich es richtig sagen? Also ihr habt es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Der Film ist Adrenalinkino. Ich finde ihn jetzt, ne, weil Steven, weil du sagtest, der ist toll inszeniert, finde ich halt gar nicht. Der ist super langweilig inszeniert. Also nüchtern ist vielleicht das richtige Wort. Langweilig wäre jetzt wirklich zu übertrieben. Aber auch das macht er ja ein bisschen mit Absicht. Der hat ja so einen dokumentarischen Look. Sehr digital, finde ich allerdings. Also der hat mir visuell gar nichts gegeben, der Film. Vielleicht ist es aber auch notwendig, dass man eben dann so reingezogen wird. Weil dem kann ich mich auch nicht entsagen. Das erste Drittel hat mich total gepackt. Und du siehst ja Leuten zu, die halt minutiös auf diese Situation, das, was schief geht, vorbereitet sind und das dann trotzdem nicht glauben zu können, dass es passiert. Das ist schon auch irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl, was sich dann auf dich überträgt. Du als mega passiv, also die sind ja schon überfordert damit und wie überfordert wären wir in der Situation? Man möchte es einfach gar nicht wissen, sondern einfach nur schnell in die Luft fliegen. Weil es geht natürlich nicht nur um diesen einen Raketenstart, sondern eben auch während die fliegt. Ich weiß gar nicht, wisst ihr noch, wie lange das war? Wie lange die Luft
18 ist? 18 Minuten.
19, ja. Das heißt, jede Episode geht mit Vorgeplänkel um die 25 Minuten so, ne? Und das ist quasi...
Nee, die erste geht am längsten.
Ja, fast inklusive Vorgeplänkel. Also es geht immer vor dem Raketenstart. Ich würde sagen, diese 19 Minuten sind in jedem Drittel ungefähr in Echtzeit. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und davor ist immer so ein bisschen Füllmaterial, was die Figuren noch einführt. Anyway, also es fühlt sich zumindest so an, als wärst du in diesen 19 Minuten dabei. Und das ist so eine Mischung aus... Es ist ein unglaublich langer, zäher Zeitraum, aber er ist auch so schnell vorbei. Und das schafft Catherine Bigelow gerade in den ersten zwei Dritteln. Erste Drittel ist für mich meisterhaft. Der zweite ist so repetitiv, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt Wahnsinn. Ich sehe die Person, die ich vorhin gehört habe, jetzt von der anderen Seite des Bildschirms. Bringt aber trotzdem hier und da noch mal ein paar Spannungselemente mit sich, weil sowas wie eine Einlasskontrolle in so einer Situation plötzlich zum nervenaufreibenden Nervenkitzel werden kann, finde ich cool. Ab der dritten hat es mich halt leider komplett verloren. Das liegt auch daran, dass Idris Elba einfach zu cool ist dafür. Der kann ja nicht viel für. Der ist einfach für mich miscastet. Vor allem, wenn man weiß, was da, ne, du sagst immer, der orange Idiot. Ich fühle mich bei Idris Elba auch einfach viel zu sicher, dass er das Richtige macht. Das funktioniert gerade für mich nicht in der Aussage, die der Film trifft. Weil stellt euch Trump in diesem Auto vor oder in diesem Flugzeug. Also das wäre vielleicht auch unfreiwillig komisch geworden. Deswegen haben sie natürlich eine Figur genommen, die eher an Obama angelehnt ist. Aber das, was eigentlich das Problem ist an dem Film, ist das Ende. Und jetzt werden wieder viele sagen, oh ja, das ist super mutig, geil und ja, ihr müsst mitdenken. Ich so, ja, aber fuck you. Ich war richtig angepisst von dem Film. Weil wenn ich so invested bin, das ist jetzt nicht so wie in Civil War, wo offen gelassen wird, ne, ist das alles wahr? Die Seite, die wir da verfolgen, das ist ein fiktives, leider zunehmend immer realistischer werdendes Szenario, was dort erzählt wird. Alles cool. Auch hier ist es ja so. Aber der Film läuft ja auf ein Ziel hinaus. Und das uns vorzuenthalten, macht ihn nicht obsolet, aber das finde ich hier persönlich einfach sogar wirklich feige. Und mich hat das richtig geärgert, weil das hat mir auch im Nachgang so ein bisschen dieses Mitfiebern mit den Figuren und vor allem mit diesen Institutionen, die ich kennengelernt habe, auch ein bisschen vermasselt, weil ich hätte auch gern gesehen, wie reagieren die auf diese letztendliche Entscheidung.
Auf jeden Fall sehr interessant, deine Einschätzung dazu, weil ich saß dann da und also so eine Enden, die kann ich halt meiner Frau nicht vorsetzen. Die kann sowas gar nicht leiden. Also so eine offenen Enden, wo nichts gesagt wird und so, hat mich halt angeguckt und war schon ein bisschen angepisst. Und ich habe kurz überlegt und dachte so, aus rein erzähltechnischer Sicht, also wenn man jetzt sagt, der Film wollte eine bestimmte Geschichte erzählen und dazu gehört ein Ende, sehe ich das wie du. Auf der anderen Seite denke ich halt aber, das ist ja ein Film, der das Gefühl der jetzigen Zeit auch so ein bisschen widerspiegelt. Und dieses Gefühl ist ja auch so ein bisschen, wir wissen halt nicht, was passiert. Genau. Und dadurch. Ja,
aber da hättest du in Figuren installieren müssen in diesem Film, die eben auch außenstehend sind. Aus deren Perspektive wir das dann auch nachvollziehen. Aber alle da drin wissen ja, was passiert in High Life. Weißt du, deswegen fühle ich mich so ausgeschlossen als Zuschauer.
Verstehe ich nicht. Also aber wir sehen alles bis zu einem gewissen Punkt und das Ende ist offen, weil das Ziel ja gar nicht war, eine konkrete Antwort zu liefern. Also wir sehen ja weder das eine noch das andere, sondern das ist ja die offene Diskussion, dass du dann da rausgehst mit dem, oh scheiße, wenn das jetzt wäre, was denke ich denn, was passieren würde oder was wäre denn meiner Meinung nach das Richtige? Und es geht ja auch so ein bisschen um also es gibt ja hier, egal wie man es drehen würde, es gibt ja kein Happy End. Das Ding ist ja, es fliegt. Und wir wissen, dass es landet. Die Frage ist halt nur, landet vorher noch was anderes oder wird dann, weil jemand meint, es braucht ein Gleichgewicht, startet jemand weiter noch eine Rakete. Mehr braucht's ja gar nicht. Das kann sich, also ich verstehe, dass sich das frustrierend also anfühlen kann, das verstehe ich schon, aber mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ganz im Gegenteil. Also was hätte ich denn jetzt sehen sollen? Wenn ich jetzt genau, sagen wir mal so, wenn es mehrere Fassungen gegeben hätte damals wie bei Bandersnatch, dann wäre ich fein damit. Es gibt die eine Fassung, dann passiert das und dann gibt eine andere Fassung, dann passiert das und dann gibt es noch eine dritte. So, weil sobald du die finale Fassung hast, hast du ja auch deine Antwort gegeben und das Ding hat keine Antwort. Wir sind alle am Arsch. Das ist die Antwort.
Ja, aber dann machst du ja den Film obsolet. Dann ist es ja wirklich so, naja, weil dann
der,
hättest du...
Das weißt du ja, nach der Logik brauchst du so gut wie gar keinen Film mehr drehen, weil die sind alle obsolet. Ich finde gar nicht, sondern der soll jetzt gerade aktuell dazu anregen, darüber nachzudenken, gibt es immer noch eine Zerbrechlichkeit des nuklearen Gleichgewichts. Jetzt, wo viele ihre Dinge abgegeben haben und andere haben sie noch und wiederum andere sind einfach in Diktatorenhand. Also ich finde, der ist aktueller und wichtiger denn je. Nicht nur wegen dem Orange Morange, diesem Vollpfosten, sondern auch wegen dem Killer, der in Russland sitzt, wegen dem Idioten, der also wegen all den Idioten auf der ganzen Welt. Also
natürlich ist der Film aktuell.
Eigentlich es müsste jetzt noch Rewatches geben von The Day After, nonstop in Kinos und im Fernsehen. Und es müsste mandatory sein, dass man die sieht, damit man versteht, was das heißt, wenn so ein Scheißding auf die Erde plumpst. Ich habe meinen Frieden damit. Wenn das Ding kommt, ist es Feierabend. Bis das hier ist, da hinten, weißt du, bei mir in meinem Kanalgebiet, da passiert mir nicht mehr viel. Aber es ist halt schade um die ganze Menschheit.
Regnet vorm Kanal alles ab, ne?
Ja, genau. Wir hatten einen guten Lauf. Wir haben es verkackt. Immer weg mit uns. Wisst ihr ja. Schadet mich nicht. Aber es lässt sich auch Möglichkeiten zur Interpretation ansetzen.
Okay, also Mo, ich bin sehr bei dir. Aber wenn der Film mir das zeigt, die ganze Zeit, was passiert vorher... Und darüber gesprochen wird, was passiert nachher. Aber zeigt mir nicht das nachher, verstehst du? Es liegt ja nicht an der Aussage des Films oder wie mutig das Drehbuch ist oder sonst was. Sondern es liegt einzig und allein an der Perspektive, die der Film einnimmt. Er zeigt uns alle Institutionen von innen, hält uns aber vor, wie die auf diese Entscheidung am Ende reagieren. Das ist ja völlig richtig, was du sagst. Ich muss auch keinen Roland Emmerich da sehen, wenn ich Figuren außerhalb, die oft... Ne, ich brauche keine Evakuierung, den ganzen Shit nicht. Ich möchte aber sehen, was passiert denn dann? Wenn ich das schon beigebracht bekomme von dem Film, dann zeigt mir auch, was passiert denn, wenn diese Bombe einschlägt. Weil darauf läuft es doch hinaus, das ist doch aber das, was mir erzählt wird. Was willst
du
denn da sehen?
Das hast du doch schon 10.000 Mal gesehen.
Ja, genau, das ist es ja.
Warum willst du das denn dann sehen? Ich will sehen. Nein, die Frage, mit der du rausgehen sollst, ist doch, und was machen wir jetzt?
Nee, Mo, also, ja, ist ja okay, du kannst so ein Statement ja auch setzen, ohne dass du minutiös zeigst, wie die Welt explodiert oder so ein Shit, oder wie Russland jetzt, oder wer auch immer, Nordkorea, oder dann ein Gegenmanöver startet. Ich möchte trotzdem sehen, wie reagieren die. Das ist ja das Gruselige an diesen Situationen, ist ja, du sitzt in diesen Räumen, bist quasi sicher, bist in deinem Bunker, dann leuchtet ein roter Punkt dort auf und du weißt, so und so viele Millionen Menschen sind jetzt gerade dem Untergang geweiht. Was sind denn die, was passiert als nächstes in dieser Kette von den kausalen Ereignissen, die einstudiert sind? Das wird uns vorenthalten, obwohl uns vorher das erste Mal wurde mir gezeigt, wie so ein Situation Room funktioniert. Versteht ihr, was mein Punkt ist? Dann hättest du eine andere Perspektive für diesen Film wählen müssen, weil so in diesem Szenario mit den Leuten hinter den Kulissen, also die Leute, die im Backstage arbeiten, ja, die dann nicht zu zeigen, was passiert eigentlich am Ende mit dieser Reaktion vom Präsidenten, finde ich persönlich feige. Oder halt unentschlossen. Oder man traut sich einfach nicht, dann doch so konsequent zu sein. Oder man weiß es vielleicht auch einfach nicht. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht oder darf sowas nicht zeigen. Aber ich hätte das vom Film erwartet.
Ich nicht.
Naja.
Ja, also da sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind auf jeden Fall und das einfach anders gefühlt haben. Also du hast es ja auch eigentlich ganz gut gesagt, Sandro, weil du meinst ja mal, du verstehst das schon, aber du siehst den Film halt aus einer anderen Perspektive und ich denke,
ja, wir sind uns trotzdem, glaube ich, in einem Punkt einig, es ist ein super wichtiger Film und es ist auch ein super verstörender Film, weil man sich das einfach gut vorstellen kann. Mir geht's ja wirklich nur um die Erzählweise. Das ist ein Film, den man sollte mal gucken auf Netflix, weil man ja immer sagt, auf Netflix, da gibt's nur Gurken. Nee, ist ja nicht so. Siehe mir ja. Ne?
Und ich wollte nur noch mal anfügen, weil du vorhin gesagt hast, zu der Inszenierung mit super inszeniert, meinte ich durchaus auch das Dokumentarische und die Art, wie es geschnitten ist. Also dadurch hat es ja gerade diese pressende Wirkung erzeugt. Das fand ich, oder das meinte ich halt mit der Inszenierung. Also der Film ist ja schon so gemacht, dass er halt diese Spannung erzeugen kann. Ne? Also wenn das zu langsam geschnitten wäre, wenn das andere Perspektiven gewesen wären, die gewählt werden, dann wäre das schon ganz anders gewesen. Mhm. Nur noch mal zur Klarstellung, das ist jetzt kein Hochglanzfilm mit Shots, die man sich an eine Wand hängt. Das meinte ich damit nicht.
Du kannst es auch gar nicht machen, weil beim Versuch eines Screenshots zu machen, wackelt das Bild, so rasant ist der geschnitten. Im ganzen Gegensatz zu, da können wir mal eine Überleitung machen, weil ich glaube, unterschiedlicher können Filme gar nicht sein, vor allem handwerklich. Der nächste Film, den uns Mo hier auf die Klassiker-Watchlist gesetzt hat, ist nämlich ein Film, Bei dem hätte ich mir am liebsten jedes, also würde ich mir sehr, sehr viele Screenshots an die Wand hängen. Und nach dem Klassiker-Jingle, der diesmal wirklich kommt, reden wir nämlich über die Nacht des Jägers.
Klassiker.
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 Da war er, der Jingle. Wenn er jetzt hier nicht wieder war, dann ruft mich an, schreibt mir eine Nachricht, dann gebe ich euch Stevens Privatnummer und dann könnt ihr ihn einfach terrorisieren.
Wir hatten irgendwann mal gesagt, dass ein Klassiker ja vor 2000 rauskam. Das haben wir mit Departed schon gebrochen gehabt. Von daher
kann ich da fast noch meinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Das ist nie ins Voting gegangen. Ein Klassiker ist ein Klassiker.
Das wurde hier schon mal reingeworfen.
Fertig.
Das wurde hier schon mal reingeworfen.
Ist auch ein Klassiker, Paddington 2.
So, aber jetzt ist es wirklich ein Klassiker, weil der ist aus den 50ern, oder?
1955, von Charles Laughton gedreht. Charles Laughtons einziger Film als Regisseur. The Night of the Hunter. Die Nacht des Jägers gilt heute als ein bedeutendes Werk im amerikanischen Kino. Poetisch und schön und Meisterwerk und so. Und damals ist er hart gefloppt. Deswegen hat er keine weiteren Filme gemacht. Charles Laughton kann man aber kennen, wenn man zum Beispiel mal das ganz alte Original vom Glöckner von Notre Dame gesehen hat. Von 39. Da spielt er nämlich den Quasimodo. Und das ist tatsächlich eine seiner legendärsten Darstellungen, weil so wie wir Quasimodo im Kopf haben, das ist, weil der das so gemacht hat. Toller Schauspieler. Hat in vielen Filmen mitgemacht, hat auch einen Oscar für einen Film von 1933 und war verheiratet. Achtung, Querverweis zu Elsa Lancaster. Und wer war Elsa Lancaster? Frankensteins Braut.
Krass, wie sich hier alles fügt.
Krass, ne? The Night of the Hunter ist, ich habe euch quasi zufällig gezwungen, den zu gucken.
Was heißt zufällig?
Naja, du hast das ja so ein bisschen in Frage gestellt in unserem Bandchat. Weil du einen anderen Film gesehen hast, in dem der Film vorgekommen ist. Und dann
Kannst du das Mysterium mal auflösen, Mo? Weil das hast du ja bisher noch nicht gemacht. Hm. Also wir reden natürlich, ihr habt das Thumbnail gesehen, dann noch über Springsteen, Deliver Me From Nowhere, wo auch die Nacht des Jägers einen wirklich erheblichen Part, also des Filmes einnimmt, aber spielt eine wichtige Rolle im Leben des jungen Bruce Springsteen. Deswegen meinte ich, dass unfreiwillig haben wir hier euch ein Double-Feature aufgetischt. Jetzt ist ja die Frage, Mo, wusstest du das vorher?
Double-Feature. Also, wenn man so will, ja und nein. Mhm. Also, ich wusste das, weil ich das in einem Interview gehört habe. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, ob das Teil der ich habe ja seine Biografie gehört. Die wird gelesen von Thees Ullmann. Shoutout, Thees, hast du gut gemacht. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es da schon mal erwähnt wurde, aber ich habe es in einem Interview gesehen. Ich habe in einem Interview gesehen, dass das da ein Thema sein wird. Und dann dachte ich mir, ach guck mal, den hast du da unten auch liegen in einer hervorragenden 4K-Auflösung. Dann kannst du das doch einfach mal reinhauen. Ich war dann selber überrascht darüber, dass ich in dem Springsteen-Film, wie wir das dann gesehen haben. Hätten wir es vorher gewusst, hätten wir vielleicht sogar noch ein Triple machen können aus diesem Double Feature, in dem wir auch noch Badlands gesehen haben, aber das holen wir bestimmt irgendwann mal nach. Wir bleiben mal erstmal bei Die Nacht des Jägers. Das ist ja jetzt ein alter Film und ein alter Film fordert fordert unsere Augen und unser Gehirn. Was hat das mit dir gemacht, Steven? Kannst du solche Filme überhaupt noch sehen? Weil du guckst ja immer diese Ruckzuck ist die Fresse dick, Zombiejagden und Mountainbikes auf dem Nepal.
Naja, also was soll ich sagen? Ich habe ja bis kurz bevor ich den Film geschaut habe, gehofft, dass es nicht die Nacht des Jägers, sondern die Stunde des Jägers ist. Also da war es ja dann leider nicht, ja, der Actionreißer mit Benicio del Toro und Tommy Lee Jones von 2003. Und so habe ich mir dann diesen Film angeschaut und musste mal wieder feststellen, dass Filme aus dieser Zeitepisode mit mir nicht viel machen. Das kann ich einfach mal so schon vorweg schieben. Ich kann das, was zum Beispiel Sandro gesagt hat, zu den einzelnen tollen Szenen und Einstellungen, das kann ich komplett nachvollziehen. Da gibt's wirklich, wirklich absolut herausragende Shots. Also gerade für die Zeit, alleine dieser Unterwasser-Shot der Leiche im See, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Oder wenn der Junge aus der Scheune guckt und ihn hinten am Horizont langreiten sieht. Das sind alles Sachen, das kann ich absolut nachvollziehen, dass der vor allem, ne, gemessen an seinem Alter da diesen Impact jetzt immer noch hat. Ich fand auch den Hauptdarsteller Robert Mitchum, fand ich schon ganz gut. Aber ich komme wirklich nicht auf den Duktus der damaligen Zeit klar und wie das inszeniert ist. Das ist alles mehr Theater als Film, wie die sich verhalten und wie die reden. Das macht mich alles komplett irre. Und ich habe, um jetzt mal ganz kurz überhaupt die Story aufzugreifen, ja, Robert Mitchum spielt einen Wanderprediger, der mitbekommt bei einem Zellengenossen, dass der bei seinen Kindern oder irgendwo in seinem Haus oder in der Umgebung $10,000 versteckt hat. Und er verrät aber nicht wo. Und ja, Robert Mitchum kommt dann irgendwann raus. Ja, Harry Powell heißt er in dem Film. Und sucht dann diese Familie auf und zeckt sich da so ein bisschen ein und versucht halt herauszubekommen, wo dieses Geld versteckt ist. Das ist ja die relativ simple Grundstory. Und ich dachte, als ich das gehört habe, dass das wirklich bis zum Ende dauert, dass der überhaupt irgendwie vielleicht herausfindet, wo jetzt das Geld ist oder nicht. Und irgendwann kommt halt auch dieser Moment, wo er weiß, wo das Geld ist. Und da habe ich das erste Mal geschaut, wie lang der Film jetzt läuft. Da dachte ich so, scheiße, der läuft ja noch über eine halbe Stunde. Was passiert denn jetzt hier noch? Also da war schon das erste Mal, wo ich so dachte, zeig mir mal, was jetzt noch kommt. Und so dieser ganze zweite Akt, den fand ich komplett seltsam und irgendwie angepappt und hat mir dann das komplette Filmerlebnis auch nicht wirklich besser gemacht. Ihr merkt, ich kann dem Film artistisch, schauspielerisch was abgewinnen, aber als Film ist der bei mir, verliert der bei mir fast auf ganzer Linie.
Mhm. Schade, Schokolade.
Ja.
Also ich habe auch von dem Film noch nie gehört und das ist halt echt merkwürdig, weil wenn man sich mit dem beschäftigt, es gibt ja nicht wenige Filmmagazine, die den auch irgendwie hinter Citizen Kane als einen der besten Filme aller Zeiten nennen oder in einem Atemzug. Also wirklich komplett merkwürdig. Aber es ist halt so, ich glaube, der hat auch gerade wieder einen kleinen Aufwind, viele kleine Filmseiten auf Instagram oder so. Mir fliegen gerade die Shots von dem Film nur so rein. Habe ich ja auch einige mit dir geteilt, Mo. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch wirklich an Springsteen jetzt liegt, wer weiß. Auf jeden Fall, anyway. Du hattest irgendwann mal über Kurosawa und Blocking gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das mitgenommen hattest, dieses Essay, aber dieser Film macht das ja perfekt. Also das sind ja Bildkompositionen und visuelles Erzählen, wirklich, also wo du wirklich siehst, die Kamera ist, ja, die wird nicht benutzt, um eine Geschichte zu erzählen, sondern die wird, die Geschichte erzählt sich über die Bilder. Das ist das, was ich sagen will. Der Film hätte auch als Stummfilm funktioniert. Wie die Figuren angeordnet sind, Schärfe, Unschärfe, Silhouetten spielen eine ganz große Rolle in dem Film. Und auch einfach, wie die Personen halt im Film eben geblockt sind und die Bildkomposition. Das ist wirklich meisterhaft für die Zeit. Und ich finde, das geht auch wirklich so in so eine Richtung, wie so auch Orson Welles hatte, mit seinen Filmen. Also völlig visionär auch. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sich mal überlegt, unter welchen Umständen damals auch mit Licht gearbeitet werden musste. Oder dass du halt auch solche, weiß ich nicht, heute nutzt du Schwarz-Weiß-Sequenzen oder Close-Ups oder was auch immer, um solche Sachen zu verdeutlichen oder Bildsymmetrien, die künstlich aufgebaut werden oder eben opulente Kran- oder Drohnenshots, was auch immer. Und damals gab es das alles in der Form noch nicht, gerade bei so einem recht Low-Budget-Film, wie das hier war. Also ich finde, was ich damit sagen will, es ist wirklich ein handwerklich unglaublich, ein Film, der absolut seiner Zeit voraus war. Und auch das ist die große Faszination für mich hier gewesen. Die Story an sich, da muss ich Steven recht geben, ist durch diese Zweiteilung wirkt die länger, als der Film eigentlich sein müsste und verliert auch leider so ein bisschen seinen Protagonisten, der für mich auf jeden Fall eigentlich auch der Junge war, ein bisschen aus den Augen. Hat dann durch die Aussage, die der Film dann, das ist so fast ein bisschen wie ein Death Proof, wisst ihr? Der erste Film, Hälfte von Death Proof ist aus der Sicht der Opfer erzählt und der zweite Teil von Death Proof ist so ein bisschen aus der Sicht der Opfer, die zurückschlagen, erzählt. Und Stuntman Mike ist eigentlich nur eine Figur, die in beiden Episoden auftaucht, der sich quasi von Opfer zu Opfergruppe weiter bewegt und da immer so sein eigenes, Abenteuer, Slasher-Abenteuer of the Week oder sein Verbrechen of the Week ausübt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So ein bisschen ist der Film auch aufgebaut. Und das führt dazu, dass sich die Dramaturgie für mich nicht ganz, dass sich die Dramaturgie nicht ganz rund angefühlt hat. Der hat sich nicht so reingerissen. Er hat mich nicht so reingerissen, wie er sollte. Aber nichtsdestotrotz habe ich den sehr genossen. Einfach. Also es ist ein, ich würde schon sagen, das ist ein Film, der seiner Zeit voraus war, ein ausgezeichnet gemachter Film. Aber auch wie Steven, ich kann mich auch nicht wehren gegen einen Film, der aus den 50ern ist, der dann eben gerade in Sachen Dialog und affektiertes Schauspiel dann eben ja doch nicht mehr unseren modernen Sehgewohnheiten ganz entspricht. Deswegen würde ich kurz gefasst sagen, ein visuell wunderschöner Film. Ich hätte ihn fast am liebsten als Stummfilm genossen. Und es gibt Bilder in dem Film, die sich eingebrannt haben. Und das Thema ist auch nach wie vor verstörend und auch spannend umgesetzt. Es ist einfach dramaturgisch gesehen nicht mehr so, wie man heute vielleicht diesen Stoff aufarbeiten würde.
Ja, ich sehe das natürlich anders, weil ich den auch schon kannte. Für mich ist das tatsächlich ein Meisterwerk. Ich, wegen Filmen wie dem mag ich David Lynch und verstehe David Lynch meiner Meinung nach ein bisschen besser. Das hier ist quasi ein Frühwerk von einem David Lynch, der noch nicht geboren war. Und deswegen auch diese Zweiteilung macht für mich da total Sinn. Expressionistische Bildsprache, also ganz viel Weimarer Zeugs ist da drin, die deutschen alten Filme, die immer mit Schatten und Licht gespielt haben, weil sie mussten. Und hier ist das ja ganz oft, dass eine Person halb im Schatten ist, halb im Licht und die ganze Zeit nonstop ist es halt Moral, Religion, gut, böse. Deswegen auch dieser zweite Teil, was ihr da sagt, diese quasi Traumreise der Kinder, die so ein bisschen sich anders anfühlt. Das hat natürlich, da dreht der Film halt so ins Symbolische rein, ne? Die Natur soll die Kinder beschützen, weil die Kinder sind ja die Unschuldigen hier und so. Und das Ganze wirkt dann halt eben wie so ein flüssiges Gedicht, so ungefähr. Da sehen wir dann den Hasen und die Frösche und die Kaninchen und die Eulen und die beobachten das alles still. Und die würden dann also quasi alle Alarm geben, wenn das Böse wiederkommen würde in Form von dem Wanderprediger. Ja, ich habe den, ich weiß gar nicht jetzt, wie oft schon gesehen oder sowas, ich habe den jetzt das erste Mal auch mit Paula gesehen. Bei der hat es dann auch dazu geführt, dass sie schon so ein bisschen geguckt hat, das wirkt jetzt aber ein bisschen komisch, weil eben die Dialoge, gerade der, als der Wanderprediger zur Frau kommt und Teil des Ortes wird, wie, dass sie ihn alle so herzlich aufnehmen. Und dann reden die alle eher so geschwulstig und vor allem die Frau, die da diesen Eisladen hat, die ist ja super willkommen zu ihm, weil er halt ein Prediger ist. Sie begreift halt nicht, dass er kein wirklicher Prediger ist. Und das war Lawton halt ganz wichtig. Dass Lawton war selber Evangelist, hat sich aber auch mit dem Katholizismus auseinandergesetzt und seiner Meinung nach war halt eben das Gefährliche in der Religion ist nicht das Weglassen, also nicht, wenn man Atheist ist, dann wird's gefährlich, sondern wenn Leute die Religion verdrehen. Und das sehen wir ja hier, ne, in dieser berühmten Szene, der hat ja Love and Hate auf seinen Händen tätowiert. Und wie er uns dann diese Geschichte von Love and Hate erzählt, total theatralisch und überbordend und sowas. Und trotzdem von vorne bis hinten nur ausgedacht und nur erlogen und nur eben für ihn ein Mittel, um seine Gewalt zu rechtfertigen. Auch diese Zwiegespräche, die er führt mit Gott. Ne? Du schickst mich schon zu den Leuten, die ich dann leider umbringen muss, aber das würdest du ja nicht tun, wenn. Also all das. Ja, ich fand ihn super, auch das letzte Drittel, wo wir dann eben mit der Rachel Cooper zusammenkommen, die also quasi die Waisenkinder aufnimmt, sie fliehen, sie werden dann aufgenommen von Rachel Cooper. Am Anfang wissen wir nicht ganz genau, sie einzuordnen, stellt sich aber raus, sie nimmt halt Waisenkinder auf. Und da diese Szene eben, und die ist, ey, wirklich, die ist doch brillant. Sie sitzt auf ihrer Veranda, halb im Schatten, halb im Licht. Er sitzt draußen, halb im Schatten, halb im Licht, aber genau die andere Seite. Sie hat eine Waffe auf dem Schoß, weil sie halt verhindern will, dass er eindringt. Und beide singen dasselbe religiöse Lied. Nur meinen beide komplett unterschiedliche Dinge damit. Und es ist schon wirklich ein Hammer. Also der lässt mich nicht kalt, das merkt ihr schon. Ich verstehe das. Und das ist auch die Idee von den Klassikern, dass man eben mal guckt. Ich finde, solche Filme kannst du nicht einfach so nebenbei machen. Du kannst dir nicht, du hast vorher was Schnelles gesehen, dann kannst du das nicht gucken. Ich glaube, die brauchen Zeit eben. Auch so eine Zeit, Sandro, die du einem David Lynch-Film automatisch geben würdest, weil du weißt, was du da zu erwarten hast. Also wenn Steven noch nie Eraserhead gesehen hat, dann wird das wahrscheinlich mit ihm nicht annähernd das machen, was es mit mir oder mit dir gemacht hat. Aber ich finde halt, da ist so viel drin, wenn man da Bock hat, sich da reinzusetzen. Also auch filmisch, der Einsatz von Miniaturen, eben, was ich die ganze Zeit sage, diese Kontrastbeleuchtung, wie das auch einem Rhythmus folgt und so. Ich finde das ist einfach genial. Nicht einfach zu gucken, gar keine Frage. Und in der deutschen Synchro schon einfacher als im Original sogar. Im Original ist noch schwieriger, finde ich. Wir haben dann wieder auf die Deutsche tatsächlich geschaltet. Ich mag den sehr gerne, und wenn ihr so ein Faible für sowas habt oder den Klassikern generell nicht ab, dann würde ich unbedingt sagen, gucken. Schon allein für das, was er gemacht hat, dieses auf den Händen, dieses Love and Hate, haben wir danach ja in so vielen Varianten gesehen. Hat nicht Sideshow Bob sogar sowas? Ich weiß auf jeden Fall, Eddie bei der Rocky Horror Picture Show hat es auf seinen Händen und ist ja auch ein richtiger Rock'n'Roller und so und auch so ein Derwisch. Und das ist ja quasi schon auch in die Popkultur eingegangen. Und dafür, dass ich selber ja auch sehr gespaltenes Verhältnis zur Religion habe, ist das hier so ein Film, der das immer wieder so auch hochbringt. Schade, dass er gefloppt ist. Schade, dass er keine anderen Filme gemacht hätte. Ich hätte mir da gerne mehr angeguckt von. Aber so ist es halt einfach, das für mich zeitlos modern. Das Thema wird auch nicht alt.
Aber das ist super, dass du mir diesen Hering gibst. Passt also doppelt zu meiner Überleitung. Der eine Hering ist also eine Onkel Birdie, also die Figur des Onkel Birdies bringt vielleicht auch ganz gut zum Ausdruck, warum, also den Hering, weil er angeln geht und dann ja auch die Leiche findet, aber sich nicht getraut zu sagen, ne, sondern sich stattdessen betrinkt. Genau, das ist so eine Figur, die eigentlich spannend ist, aber das wird nicht durch das Drehbuch oder den Dialog sinnvoll gelöst in diesem Film. Dass da eine Art natürlichen Umgang zwischen ihm und dem Jungen so richtig zu schaffen, funktioniert leider nicht, obwohl ich das so gern hätte, weil ich finde das eigentlich spannend, und dann lässt der Film die Figur einfach komplett in Ruhe. Aber was du noch Gutes gesagt hast, Eraserhead beispielsweise, wie wenig Dialog Eraserhead hat. Und ich hätte mir das hier in diesem Film fast noch ein bisschen mehr gewünscht, weil dieser Abstieg in die Hölle, wo das Boot dann losfährt und die Kinder dann auch in diese Scheune kommen, ne, dass diese nonverbalen, brillant aussehenden Szenen da, die aber auch so viel Horror haben, ne, verfolgt er die jetzt und so, was ist der Schatten, den er da draußen sieht und so weiter, das sind für mich die stärksten Szenen des Films. Und tatsächlich immer dann, wenn du viele Personen in einem Raum bringst, und damals wusste man vielleicht noch nicht besser, wie man eine Handlung von A nach B bringt, außer in Dialogen, die halt einfach unnatürlich wirkten. Das fehlte vielleicht dem Film noch, da war vielleicht einfach noch nicht weit genug voraus, um den Film einfach mehr mit einem Vibe, mit einem surrealistischen Erzählen voranzubringen. Und Eraserhead beispielsweise, da wird ja kaum gesprochen und er funktioniert ja trotzdem, du verstehst ja die ganze Zeit, was da passiert, so, ne? Jedenfalls das, was David Lynch möchte, dass du verstehst. Egal, aber ich möchte trotzdem auch nochmal festhalten.
Genau, ist ja immer die Frage, ob wir das wirklich verstanden haben, ne? Und hier ist es meiner Meinung nach halt eben auch so. Am Ende wird der Prediger gefasst, und wir sehen halt im Grunde, dass er die Kinder verfolgt und terrorisiert hat. Und dieser Terror überträgt sich heutzutage natürlich nicht mehr. Diese Angst, dass du da, und dann wirkt so eine Szene wie diese Flussszene eben. Und diese Flussszene ist wirklich nur dazu gedacht, um die Unschuld der Kinder in Symbolik zu übertragen. Die sitzen da auf diesem Floß, fahren von da nach da, landen ab und zu, und es ist alles gesteuert durch quasi die beschützende Natur. Sowas zum Beispiel. Und am Ende ist es halt so, das ist ja kein einfaches Happy End. Also ich meine, die Kinder haben immer noch keine Eltern mehr. Ob die da noch viel von der Kohle haben, bleibt auch offen. Der Typ geht in den Bau und wird dann aufgehangen, vermutlich ziemlich bald. Auch da ein schöner Mob, ne? Eine schöne kleine Mob-Szene, wie ich finde, in der Stadt, die mich auch wieder an Frankenstein erinnert hat. Also die Kreise heute, ne? Das ist ja so. Ich habe genug gesagt, ich mag den sehr gerne. Ich würde jedem empfehlen, den zu gucken. Und vielleicht muss man so einen Film auch tatsächlich mal mit einem bisschen breiteren Wissen oder so nochmal sehen. Weil im Grunde ist das einfach ein ganz simpler Film über Gut und Böse. Und das Böse wird vernichtet und das Gute überlebt. Simpler geht's nicht. Ne?
Und ich glaube, es würde dabei helfen, wenn man lauthals dazu krölt.
Ja. Mann.
Jeder Frühstücksmorgen mit meinen Eltern am Tisch. Das ist der Soundtrack. Danke, Bruce.
Ja, ich würde sagen, Mo hat doch hier das meiste Hintergrundwissen zu Springsteen, wenn ich das so richtig einschätze. Und da kannst du doch hier bestimmt mal in den Film starten. Gib uns mal so eine Sprungschanze, von der wir starten können.
Ja, du. Also ob ich jetzt das meiste habe, weiß ich nicht. Ich habe aufgehört, Bruce Springsteen zu hören. Ich glaube, mit Tunnel of Love, 85, 86 wird das gewesen sein. Da wurde er mir zu schmalzig. Was viele nicht wissen, wenn sie jetzt zum Beispiel den Film sehen, Deliver Me From Nowhere. Es hat ja so das Gefühl, dass wir vielleicht einen Bruce Springsteen sehen, wie er seine Platte macht. Das ist aber schon sein 6. Album. Und das muss man vielleicht wissen, dass es Bruce Springsteen als Person schon gibt. Der ist schon fertig. Du kriegst in diesem Film eben nicht das übliche, typische Biopic. Hier, da, zip, zap. Und das ist das erste Album, weil die ersten Alben waren schon erfolgreich, waren aber keine Knaller. Den Knaller hat er das Jahr davor gehabt mit einem mutigen Doppelalbum, The River, wo halt eben seine beiden großen Hits, Hungry Heart und The River, drauf waren. The River interessanterweise nicht mal als Single veröffentlicht ursprünglich, sondern von den Radio-DJs. Tatsächlich, damals konnten die das noch. Die haben sich Songs vom Album gewählt, haben das so lange gespielt, bis das dann ein Hit wurde. Und dann wurden manchmal auch Singles daraus gemacht. Heutzutage ist das ja gar nicht mehr vorstellbar. Und meine Beziehung zu Bruce Springsteen sind tatsächlich die Alben Born to Run, Darkness of the Edge of Town, The River und Nebraska. Und Born in the USA für das, was es ist. Und Tunnel of Love kam dann danach und dann war ich irgendwie raus. Ich mochte sehr gerne noch, in den 90ern kam The Ghost of Tom Joad und das ist im Grunde sowas wie so ein Rückgriff zu Nebraska. Also wenn jemand sich jetzt hingesetzt hat nach dem Film oder durch die ganze Presse und hat Nebraska gehört und findet dieses Akustische mit der Art, wie er singt, gut, dann gibt es das nochmal mit The Ghost of Tom Joad. Das ist auch ein sehr sozialkritisches Album über Außenseiter und Migranten in den USA, könnte aktueller nicht sein. Ist aber auch schon von 95. Das ist so jetzt mein Bit. Ich habe auch die Biografie von ihm, wie gesagt, mir vorlesen lassen vom T.S. Ullmann, weil ich zu voll war, das selber zu lesen. Das fand ich alles sehr spannend und da habe ich mich natürlich entsprechend gefreut, wenn es jetzt einen, weil wir uns ja immer, ich meine, das ist ja ein Thema bei uns schon oft, ne? Wir freuen uns ja über Biopics von Musikern, weil wir Musik mögen. Wir sind halt meistens mit dem Endergebnis nicht so zufrieden.
Ja, aber trotzdem ist doch jetzt das, was du jetzt beschrieben hast, was du von ihm weißt und die Phasen, die du mitgemacht hast, bist du doch absolut prädestiniert für den Film.
Ja.
Ist doch und genau deshalb war ich, nachdem ich den jetzt gesehen habe und ich auch eine Meinung zu dem Film habe, ja so gespannt darauf, wie du den Film fandest, also, weil das kann ich gar nicht sagen.
Habe ich auch noch so gar nicht gesagt, ne? Also für mich ist der Springsteen-Film einer der besten Filme des Jahres bisher. Und das hat mehrere Gründe. Erstmal ist es ein Musiker-Biopic, das nicht diesem Standardrhythmus von Aufwachsen, Ruhm und Zip und Zapf folgt, sondern er pickt sich etwas raus. Der muss erstmal die Eier haben, dass du sagst, ich pick mir von einem Musiker was raus. Klar, ist bei einem Springsteen ist das wahrscheinlich einfacher. Das würde bei einer Madonna vielleicht noch gehen und bei einem Prince auch noch. Aber bei vielen anderen, die haben ja gar nicht so die Masse an Alben. Aber hier geht das halt eben, dass er sich ein spezielles Element raussucht, eine spezielle Zeit, in der wir eben etwas lernen, das, wenn man sich mit Bruce Springsteen gar nicht auseinandergesetzt hat, neu ist, nämlich, dass er schlimm Depression hatte und dass er auch die Möglichkeit in sich nicht gefühlt hat, sich längerfristig zu binden. Der war sehr einsam und wusste sich nicht anders zu helfen, als in diesem Album dann eben das alles zu verarbeiten. Ich finde, es ist ein richtig geiler Film. Er hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten Spaß, den zu sehen. Ich werde den wiedersehen. Hoffentlich dann. Ich habe das die deutsche Synchro sehen müssen. Hoffentlich dann ganz bald im Original. Und die Art, wie der ganze also dass ich hier kein Stadionjubel habe die ganze Zeit über zum Beispiel, was man bei Bruce Springsteen ja gut hätte machen können. Da gibt's diese eine Szene am Anfang, das Ende der Tour und sowas. Das ist fein, das reicht auch komplett aus. Ich finde das einfach, ist geil. Und Jeremy Allen White ist, der ist brillant, der ist ja unfassbar gut. Und natürlich auch, wie heißt der jetzt? Sagt mal, helft mir schnell.
Jeremy Strong.
Danke. Jeremy Strong ist ja so ein Typ, bei dem denke ich immer, ah, ich glaube, der wird unangenehm, wenn man den mal in der Kneipe trifft. Ich, so, der hat so ein bisschen so einen unangenehmen Look, ne? Aber ich finde, schauspielerisch ist der einfach auch richtig brillant. Finde, ist ein geiler Film, geht nicht um Ruhm, sondern so ein bisschen über die Wahrheit. Was passiert, wenn der Applaus weg ist? Was passiert, wenn du dich was traust, wo die Leute sagen, nee, Alter, mach das nicht. Was aber auch passiert, wenn tatsächlich mal eine Plattenfirma, und auch das gibt's heutzutage ja kaum noch, hinter dem Künstler steht und einfach sagt, ja, wir wissen, der muss das jetzt machen, sonst kommt nichts mehr danach. Nicht, weil sie ihn verlieren, sondern einfach, weil wir ihn hemmen in seiner Entstehung, quasi in seinem Wachstum und sowas. Und dann kommt halt eben so eine Musikperle raus. Das ist eins der geilsten Alben, die er gemacht hat. Ist einfach so, da sind, ne, ich möchte jetzt nicht sagen, da sind Knaller drauf im Sinne von Knaller, aber da sind Knaller drauf. Also die ganzen Songs sind halt richtig geil und die sind dann ja auch nochmal verstörend in sich, weil es halt um soziale Spaltung, Sehnsucht gibt. Es geht aber auch eben wirklich um True Crime, den er hier verarbeitet hat. Also Nebraska selber ist die Geschichte von dem Serienmörder Charles Starkweather. Der wurde verfilmt in Badlands. In dem Film Badlands. Johnny 99 ist ein Song über einen Typen, der tatsächlich einen Mord begangen hat und wirklich für 99 Jahre verurteilt wurde. Den hat Johnny Cash noch ein Jahr später nur noch gecovert. Und ich finde, das Atlantic City ist halt einfach auch so geil. Ja, du hast ja das Album jetzt auch zum ersten Mal gehört, Steven.
Ja, habe ich. Ja. Ich hab tatsächlich, als Sandro geschrieben hat, ja, in Vorbereitung jetzt auf den Film höre ich mir Nebraska an. Ich wusste erstmal gar nicht, wovon redet der? Weil ich kenne mich mit Bruce Springsteen praktisch nicht aus. Ich kenne Born in the USA, ich kenne noch die zwei, drei weiteren Hits oder mehreren, von denen ich vielleicht gar nicht weiß, dass sie von ihm sind, die kenne ich, ja. Ich kannte das Album nicht und hab dann das Album angemacht vor dem Film und hab reingehört und dachte so, oh, okay, gut, ja, ist nicht so meins, so, ne, hab ein, zwei, drei Lieder gehört und dachte, okay, mach's erstmal wieder aus. Da habe ich den Film geschaut und jetzt, wo ich weiß, wie das entstanden ist, und ich bin ja auch selbst musikalisch tätig, ich find's einfach spannend, das auch so zu sehen, wie er halt seine musikalische Integrität halt einfach behält und das halt in dieses eine Werk halt presst und das halt durchdrückt. Und das halt im Entstehungsprozess zu sehen und danach nochmal reinzuhören, das hat mich das Album ganz anders hören lassen. Mhm. Also ich konnte das ganz anders wertschätzen. Ich finde jetzt, das so am Stück durchzuhören, das ist nichts für mich, das ist mir dann zu viel. Diese Art und dieser Melancholie und dieses mit der akustischen Gitarre, das ist dann nicht so ein Album, das ich jetzt am Stück durchhören würde, aber ich kann das absolut wertschätzen und kann jetzt auch hier direkt anknüpfen an das, was du gesagt hast. Auch für mich wird dieser Film nochmal am Ende des Jahres in einer Folge vorkommen. Also wenn nicht bei mir, dann bei dir. Es ist absolut verwirrend für mich immer noch, dass der Film, den ich dieses Jahr im Kino geschaut habe, den ich gar nicht im Kino schauen wollte, der beste von allen Filmen bis jetzt war, die ich geschaut habe. Ich hab Superman geschaut, ich habe Karate Kid geguckt, ich habe Weapons geschaut, ja, und all die Filme wollte ich schauen, da wollte ich auch zu ins Kino und hier bin ich halt, ich habe dann einfach gesagt, Mo hat vorgeschlagen, hier, mach mal Springsteen und Sandro hat gesagt, jo, und ich sagte, ja, gut, dann mache ich das halt auch. Und dann gehe ich da rein und krieg hier, also so ein Brett von Film vorgesetzt. Ich bin von vorne bis hinten gefesselt gewesen. Ich finde, Jeremy Allen White ist hier Oscar-würdig. Ich finde diese Entstehungsgeschichte rund um das Album absolut faszinierend. Und mich hat es halt auch überhaupt nicht gestört, dass es jetzt kein Biopic der klassischen Schule war. Ganz im Gegenteil, auch dieses die ganze Geschichte hinter seinen Depressionen und wie er das verarbeitet hat. Ich fand, das war alles wirklich meisterhaft verwoben und ich bin am Ende rausgegangen und dachte, ich habe hier einen der besten Filme des Jahres geschaut.
Boah, ich habe jetzt schon echt ein bisschen Schiss vor der Jahresbestenfolge, weil wir müssen uns echt kloppen, ne, um das Teil.
Nee. Das ist doch super, wenn er drin ist.
Ja, also ich will damit einfach nur sagen, das ist leider, ne, wenn ihr euch jetzt denkt, geil, ich höre mal bei Steven Solberg rein, damit es hier ein paar differenzierte Meinungen zum neuen Bruce Springsteen gibt, könnt ihr gleich wieder ausmachen. Ich schließe mich nämlich den Fanfaren an. Es ist so bewundernswert. Ne? Wir hatten vor Äonen mal ein Special gemacht. Das war leider nicht mit dir, Steven, aber da war Berg mit dabei. Über Biografien waren das. Ich glaube, Mo hatte aber nur Musikbiografien mitgebracht. Und was ja bei dem Thema immer wieder aufkommt, ne, das ist ja, dass die immer nach der gleichen Formel laufen. So, du hast zwar schon oft kommen die mit einem geilen Casting daher, mit viel Geld, ne, den, natürlich, weil die Songs geil sind, den Musikrechten und Co. Deswegen kannst du, wir sind alle Musikfans, kannst du dich dieser Faszination nicht entziehen. Aber dieses formellhafte Abarbeiten, der Downfall, der Höhepunkt und am Ende traust du dich doch nicht irgendwie was Wertendes reinzubringen. Das kritisieren wir ja auch genauso oft. Und das, ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade. Wir kriegen viele Musikbiopics auf einem sehr hohen Niveau, die gerade zumindest versuchen, was anderes zu machen. Ich glaube, die Tangente könnte nicht größer sein zwischen dem Robbie Williams-Film, der Anfang des Jahres kam, mit einem CGI-Affen, der sich mit anderen CGI-Affen eine Schlacht liefert bei einem Festival. Und jetzt diesem Film, der introspektiv, der sich vor allem auch dieses Szenario da nur rauspickt und an sich alle Leute, die was über Bruce Springsteen erfahren, wollen, so wie mich, dass du verdammt halt danach Wikipedia zu wälzen. Deswegen ist der Film leider auch überhaupt nicht erfolgreich an den Kinokassen. Und das ist halt, deswegen hoffe ich, dass der trotzdem durch Mundpropaganda und spätere Auswertung und vielleicht eben auch die Oscars dann irgendwann seine Prestige irgendwie erhält, um dann eben weiterzumachen oder weiterhin zu fördern, dass es solche Music-Biopics gibt. Auch der Bob Dylan-Film Complete Unknown, der war jetzt nicht ganz so toll, hat mich nicht so berührt wie jetzt der Springsteen-Film, aber auch der zeigte mir nur eine einzelne kleine Ära in der langen Karriere von Bob Dylan und hat mir was ganz, ganz Neues gezeigt, was ich nicht kannte. Also bitte mehr davon. Scott Cooper, der hier diesen Film gemacht hat, ist sowieso jemand, das ist so dieser stille Held des amerikanischen Kinos, finde ich. Weil der hat nie schlechte Sachen gemacht. Also der hat ja mit seinem ersten Film Crazy Heart damals im Prinzip schon so einen ähnlichen Film gemacht, den ich wirklich toll fand. Auge um Auge mit Christian Bale und Woody Harrelson. Absolut genialer Film. Ich glaube, Berg fand den sogar meisterhaft damals. Ich finde, ja. Black Mass ist auch ein total unterschätzter Film. Mit Johnny Depp in einer Antagonistenrolle.
Das richtig könnte mal toll. Ein Klassiker werden.
Das könnte mal. Vielleicht einer, den man mal wieder ausgräbt. Feinde, also die Hostiles war super und auch Endless fand ich persönlich ziemlich cool. Also wie gesagt, das ist für mich delivert der die ganze Zeit. Deswegen auch, die Überleitung Deliver Me From Nowhere setzt dem Ganzen jetzt die Krone auf. Und ich finde tatsächlich, Jeremy Allen White ist großartig natürlich in der Rolle, die er spielt. Und wenn man jetzt auch weiß, dass Bruce Springsteen und auch der echte John Landau, also sein Manager, auch viel mitgewirkt haben, viel abgesegnet haben. Und das Ganze ja auch erstmal dieses, ne, Deliver Me From Nowhere ist ja der Titel des Buches, was ja eben auch erstmal eine große Überwindung war. Weil eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, Mo hatte das in seiner Biografie ja gar nicht so sehr ausgewalzt, dieses Thema. Dieses Commitment dann genau da reinzugehen, das zu fördern als Künstler, zu sagen, diesen wunden Punkt, ich habe das jetzt so für mich überwunden und verarbeitet, dass ich das jetzt aber auch einfach mal der Welt zeigen möchte, dass es eben auch so sein kann, Rockmusiker und Rocklegende zu sein, finde ich unglaublich mutig. Und wie gesagt, sehr introvertiert, der Film. Und vor allem hätte ich nicht erwartet, dass ein Musiker-Biopic, was nicht fiktiv ist, sondern klar wird es sicherlich dramaturgisch gestrafft sein und sowas, aber was auf einer wahren Geschichte beruht, die auch von demjenigen, der es erlebt hat, so abgesegnet wurde, dass so eine Art von Film wahrscheinlich die realistischste Darstellung von einer Depressionserkrankung zeigt, die ich persönlich bisher so gesehen habe, weil eben nicht Bruce Springsteen sagt, boah, ich setze mir jetzt einen Schuss und springe aus dem Fenster oder was auch immer, sondern weil er dieses Monster gar nicht kennt und diese ganzen die Resultate aus seinen Handlungen, die wir im Laufe des Films sehen, die eben auch einerseits eben in der Musik verarbeitet werden, andererseits eben auch in diesem Nichtzulassen von Menschen, die dich da rausholen können, also dieses Wegstoßen von ich weiß gerade nicht den Namen der Schauspielerin.
Faye, also diese die Figur
Odessa Faye Romano. Young, genau, Faye, diese Szene im Diner, wo du halt so denkst, so, warum bist du so ein Idiot gerade? Ich konnte da echt gut mit relaten, mit dieser Figur einfach, also mit dieser Person offensichtlich, und das irgendwann selber zu lernen, was das eigentlich ist, um das überwinden zu können, das fand ich stark. Und auch dieses, John Landau hat ja auch gesagt, also gespielt hier von Jeremy Strong, den ich genauso Oscar-würdig finde, dieses Telefonat, was wir auch im Film sehen, er hat gedacht, das ist der letzte Moment, dass er jemals mit Bruce Springsteen telefoniert oder spricht. Und auch das wird nicht in den Filmen so gesagt, weil der Film ein bisschen clever ist und auch selbst uns das erfüllen lässt. Boah, ich habe das echt gefühlt. Und dazu kommt noch diese ganze musikalische Komponente. Wann habe ich jemals gesehen, dass so viel ein Music Biopic auch so viel über das Musikmachen erzählt oder das Musik produzieren erzählt, wie der dieses Vierspurgerät in seinem Hotelzimmer, das ganze Album bis auf einen Song, die Nacht in einer Nacht aufgenommen und dann versuchen die das auf eine LP zu bekommen. Und das ist ja dann schon fast so ein Relief in dem Film, weil das so lustig ist, aber auch trotzdem so viel technische Details uns zeigt. Und wie die dann alle verzweifeln, der immer sagt, es soll so klingen wie auf der scheiß Demo und am Ende haben wir die Demo bekommen. Aber was das für ein Akt war eigentlich, fand ich total genial. Paul Walter Hauser in einer kleinen Nebenrolle als sein Gitarrentech, auch so liebenswerte Figur einfach. Und der dann am Ende da saß in der Ecke. Sorry, dabei mochte ich Born in the USA so sehr. auch, dass der Film halt zeigt, dass Born in the USA ja zur Hälfte in dieser melancholischen Phase mitgeschrieben wurde und sich eben dieses Licht und Dunkelheit gegenseitig bedingt und auch nicht ausschließt, ne, dass er quasi sein größtes Album und sein quasi introvertiertestes, reduziertestes Album an einem Stück quasi geschrieben hat. Das ist fantastisch, das sind so geile Insights. Und jetzt bin ich auch gleich durch, sorry, meine überbordende Faszination. Dann bringt er natürlich auch noch, clever wie er ist, Redux-Edition oder sowas, Nebraska 82 raus in der Woche, wo der Film in die Kinos kommt. Und dann hörst du auch noch, dann kannst du dir jetzt auf dem Streamer deines Vertrauens oder du holst dir für irre viel Geld diese Box nach Hause, die Versionen von Nebraska anhören, wie sie mit der E Street Band geklungen hätten. Wir sehen das im Film nicht. Wir sehen das nicht mal im Film. Also im Film sehen wir ihn Born in the USA einspielen, eine unglaublich geile Musikperformance. Da hat man sich natürlich richtigerweise für den Song entschieden. Vielleicht auch, um das nicht vorwegzunehmen, wie die Nebraska-Stücke mit Band klingen, aber das dann zu hören, nachdem ich so viel über diesen Künstler, über den Film gelernt habe, über das Album gelernt habe, und das dann einfach zu hören, wie man das versucht hat, ach, das ist so ein, das ist so eine Art Deep Dive, dafür liebe ich es halt, ins Kino zu gehen und Filme zu schauen, weil ich habe die Platte jetzt 20 Mal gehört oder so und bin halt, ich habe nicht gedacht, dass ich, weißt du, ist man dann alt, wenn man plötzlich freiwillig Bruce Springsteen hört?
Nee.
Kommt mir auf jeden Fall so vor, wenn ich über den Film mit anderen Leuten rede als mit euch. Deswegen.
Nee, das ist so ein bisschen wie unser Special jetzt mit den Klassikern. Du bist jetzt so und so alt geworden, in der Hoffnung, dass du jetzt Filme von damals oder sowas immer noch zu würdigen oder vielleicht besser zu würdigen weißt. Und es gibt wahnsinnig viele gute Alben, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren. Wir ganz kurz, bevor Steven hier nochmal was sagt, wollte ich kurz einen Shoutout machen. Toby Scott heißt der Mann. Das ist Springsteens Toningenieur, langjährig schon, technischer Begleiter, schon seit 78. Und der hat das Original Vierspur-Kassettenband bekommen, um es technisch zu retten und zu mastern, damit es überhaupt veröffentlichungsfähig war. Und der hat mal in einem Interview gesagt, das war das schwierigste Mastering, das ich je gemacht habe. Das Original war so roh, dass man es kaum anfassen durfte, ohne es zu zerstören, weil wir sehen es im Film und es ist halt wirklich so gewesen. Der hat das Tape immer so rumgeschleppt. Der hat nicht mal eine Hülle gemacht. Der hat es nicht mal benannt. Der hat keine Titel draufgeschrieben, gar nichts. Man hört das Band rauschen, du hörst die Raumakustik und das ist auch der Grund, Ich habe die Expanded, so heißt sie jetzt, die Expanded Edition, ja, jetzt auch gehört. Ich habe halt die alte Version in einer 5:1 Abmischung auf Kopfhörer. Da hörst du wirklich allen möglichen Shit. Das ist so geil. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Und Toby Scott hat er damals auch mal gesagt, oder jetzt vor kurzem, weil du sagtest, du wirst jetzt auch noch zugeschissen mit Reels von The Night of the Hunter. Ich werde zurzeit auch zugeschissen eben mit dem, was hat Jeremy Allen White wirklich gesungen und was nicht und bla und blub. Da gibt's ja ganz viel Gerede drüber. Also er hat die Songs, die wir ihn singen hören, hat er gesungen und bei der Liveaufnahme ist Bruce Springsteen im Hintergrund mit untergemischt. Aber das, was er sonst singt, singt er und wegen mir kann der auch das Album nochmal machen. Also
ja, also ich muss auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu dieser Born in the USA Szene einhaken, weil ich finde das absolut genial, wie der Film praktisch den größten Hit von ihm, der ja halt so ganz anders klingt als der Rest des Albums, so nahtlos in diesen Film mit einbaut. Also es wirkt nicht wie ein Fremdkörper, ne, sondern die machen halt diesen Song und die wissen, das ist das geilste Ding, was er wahrscheinlich je gemacht hat, aber er kann es halt jetzt nicht veröffentlichen. Genau. Und ich finde das super einfach in die Story eingewoben. Und dann muss man halt auch sagen, diese Version, die ja, wie du gerade bestätigt hast, ja Jeremy Allen White dort auch selbst gesungen hat, ja, man hört schon, dass es nicht Springsteen ist, es klingt aber trotzdem übelst geil. Also so richtig so eine geile, rohe Studio-Fassung. Und da saß ich echt da und war einfach noch faszinierter, als ich sowieso von ihm schon war. Mhm. Also es ist halt wirklich ein geiler Typ, von dem werden wir noch sehr, sehr viele schöne Sachen sehen, da bin ich mir absolut sicher. Und der Kinobesuch hatte für mich nur eine kleine traurige Note. Leider hat an dem Tag unser Hundesitter abgesagt und meine Frau konnte nicht mitkommen ins Kino, weil ich mir absolut sicher bin, dass sie den auch sehr, sehr gemocht hätte.
Dann musst du den halt nochmal gucken, wenn er rauskommt.
Das werde ich auf jeden Fall auch
ist
machen.
Ist ja nicht so schwer. Werde ich auch ein paar Mal machen. Natürlich ist der auch schon vorbestellt. Ihr kennt mich jetzt mittlerweile. Insofern ist doch ein schöner Abschluss hier heute, oder?
Sind wir uns einig?
Ja, vor allem, ich finde das so schön. Ja, ich finde es auch immer geil, wenn wir streiten und wir uns gegenseitig die Ellenbogen in Rippen jagen. Aber ich finde es fast noch ein bisschen geiler, wenn wir dann so einen Film haben wie jetzt. Da hat mein Herz schon ein bisschen gehüpft, dass wir hier so im Einklang waren. Finde ich schön.
Ja, jetzt wird's langsam kitschig. Wir sollten mal rausgehen hier. Weil wir schön depressive Akustikballaden hören.
Ja, schön ein paar Akustikballaden über Mörder etc. pp.
Geil.
Gut. Ach, übrigens, wartet, da war noch was. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Born in the USA.
Richtig gut ist ja, wenn er sagt, und die ganzen anderen Songs, die wahrscheinlich von Bruce Springsteen sind, und ich weiß es nur nicht, wen er da alles in diesen Bruce Springsteen-Topf wirft, das wäre noch interessant.
Ja, es gibt so viele, wirklich so viele, Steven. Ich war selbst erstaunt, dass ich die alle kannte, aber oh mein Gott, ja. Wir haben oft gefrühstückt. Ja, ja. Ne? Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.